es ergibt sich ganz gut, dass in der Diskussion, in der Auseinandersetzung mit Inhalten, die wir auch das letzte Mal gehabt haben, ein paar Themen aufgetreten sind, die es mir möglich machen, nochmal deutlicher zu umreißen, was jetzt die Rolle der Auseinandersetzung mit Davidson war und wie weit sie zu ergänzen ist und auch nochmal zurückzugreifen in Überlegungen vom vergangenen Semester, die mit Lessing anfangen. Schauen wir uns die Sache hier an. Das sind die beiden Davidson-Artikel, die ich gesprochen habe. Und dann gab es einen Beitrag, das letzte Mal, nach der sich ergeben hat aus der Diskussion und der nochmal zurückgeführt hat zu dem Prüfungstext Ende des vergangenen Semesters, der sogenannten Lessingschen Parabel. Das scheint mir sehr hilfreich zu sein und darauf möchte ich kurz nochmal eingehen. Ich mache Sie auch darauf aufmerksam, dass Sie herzlich eingeladen sind, sich auch kräftiger damit zu beteiligen, auch mit Notenfolgen sozusagen. Für diejenigen, die das noch nicht ausprobiert haben, es geht ganz leicht. Sie klicken hier drauf, Sie klicken auf Bearbeiten und Sie schreiben. Also nicht, dass Sie mir vorwerfen, dass ich Sie hier mit schwierigen technischen Aufgaben belastet hätte. Sie können, wenn Sie das ausprobieren wollen, das nicht gleich am ersten Text machen, sondern Sie können in der Sandkiste spielen. Die Sandkiste haben Sie von der Hauptseite des Wikis her zugänglich und Sie können sich anmelden hier. Das ist dann damit verbunden, dass Sie einen frei gewählten Namen eingeben, sich ein Passwort suchen und an dieser Stelle dann auch registriert sind mit Ihrem Namen und Ihrem Beitrag, weil sonst, wenn Sie das nicht machen, steht die IP-Adresse, von der aus Sie das Ding hineinschreiben, an der Stelle. Und das ist dann für die Identifikation nicht 100% sinnvoll, weil wenn die nächste Person, was nicht sehr wahrscheinlich ist zugegebenermaßen, aber wenn quasi am selben Tag oder am nächsten Tag am selben Computer eine andere Person sitzt und einen Beitrag macht, dann hat die dieselbe IP-Adresse und scheint das dasselbe auf. Gut, das zu meiner immer wieder mal zwischendurch eingestreuten Wikipropaganda. Der Beitrag von Georg, der mir in Erinnerung gerufen hat, die Auseinandersetzung um die Lessing-Parabeln, ist deswegen hier sehr sinnvoll, weil er noch einmal deutlich macht, ich sage das jetzt auch im Vorblick auf das, was von Rawls zu besprechen sein wird, er macht noch mal deutlich, dass wir im Zusammenhang mit dem Toleranzproblem aus der Tradition des westlichen Denkens, des westlichen politischen Denkens, eine sehr starke Prägung durch einen bestimmten Typus von Parabel, von Bild haben. Und dieses der Lessing-Typ von Leitbild unterscheidet sich, das sage ich jetzt sozusagen so deutlich, nachdem ich die Davidson-Sachen durchdiskutiert haben, das unterscheidet sich deutlich vom Davidson, Quine-Davidson-Typ von Leitbild. Und darüber ist ein bisschen was zu sagen. Und diese beiden Leitbilder unterscheiden sich nochmal deutlich von einem rawlsianischen Leitbild. Also ich glaube, man kann, wenn man der Toleranzfrage nachgeht, mit Gewinn diese drei Leitbilder unterscheiden. Und was mich bisher in diesem Jahr beschäftigt hat, ist eigentlich, wenn man es so unter dem Strich sieht, ein ständiges Tauziehen, ein ständiges Hin- und Herziehen zwischen einem Lessing-Type Leitbild und einem Davidson-Typ des Leitbildes. Warum ist das so und inwiefern ist das so? Der Typus Leitbild von Lessing in der Parabel und in der Ringparabel ist von einer besonderen Annahme gekennzeichnet, und die würde ich nennen Suspension von Wahrheit. An dem, was ich hier noch einmal zur Erinnerung aus dem Paraboltext hin geschrieben habe, sehen Sie es schön, nur wenige sagt, das erinnern sich, es gibt diesen Palast, der ist sehr, sehr unergründlich, und es gibt Skizzen der Grundrisse und der Art und Weise, wie der Palast organisiert ist. Und diese Skizzen sind aber nicht leicht entzifferbar, und es gibt dann Parteiungen der unterschiedlichen Interpretationen dieser gemeinsamen Skizze, und die sind sehr bissig zueinander. Jeder will forciert behaupten, dass jede Partei will behaupten, dass sie weiß, wie dieser Palast aufgebaut ist. Und dann kommt dieser Punkt, nur wenige sagten. Das war eine wichtige Sache. Ich habe Ihnen Ausschnitte aus Prüfungsarbeiten gezeigt, und ein, zwei Leute haben darauf hingewiesen, ganz berechtigt, was es mit diesen wenigen ist. Nur wenige sagten, was gehen uns eure Grundrisse an? Dieser oder ein anderer, sie sind uns alle gleich genug, dass wir jeden Augenblick erfahren, dass die gütigste Weisheit den ganzen Palast erfüllt, dass sich aus ihm nichts als Schönheit und Ordnung und Wohlstand auf das ganze Land verbreitet. Das ist Beispiel der Wahrheitssubversion, nicht? Das sind die Leute, die sagen, lasst mich in Ruhe mit euren Rechthabereien, wenn man so sagen will. Also diese Art von Relativierung, Pragmatismus, die nun im Rahmen dieses Beispieles, sozusagen eine sehr eigene Unterstützung von Lessing erreicht, weil er auf der einen Seite sagt, also die klarerweise die Sympathieträger sind, kommen schlecht an, denn wenn sie lachenden Mutes manchmal einen von besonderen Grundrissen ein wenig näher beleuchteten, von den besonderen wenig, so wurden sie von denen, welche auf diesen Grundriss geschworen hatten, für Mordbrenner des Palastes selbst ausgeschrien. Das bezieht sich natürlich auch auf die zeitgenössischen Diskussionen über Bibelkritik und die Konfrontationen von Lessing mit dem traditionellen Protestantismus in dem. Also einerseits werden sie bedauert, und zweitens wird dann gesagt, nichtsdestoweniger, gerade weil sie so eine etwas überlegene, nicht auf orthodoxe Querelen fixierte Einstellung haben, sind sie dann doch die geschicktesten, sie kennen sich am besten aus, sie sind die günstigsten Arbeiter in diesem Zusammenhang. Sie haben nämlich zum Beispiel ihre Zeit nicht mit nutzlosen Dingen verbracht, sondern mit etwas, womit man etwas machen kann. Nun gut, das ist also ein Trend dazu, die Wahrheit das Thema der Wahrheit überhaupt in diesem Zusammenhang runterzuspielen. In der Ringparabel, damit habe ich ja überhaupt begonnen dieses Jahres, ist die Sache auf eine andere Art und Weise durchgespielt, ein bisschen kompakter und erfolgreicher im Rahmen der Geistesgeschichte, nämlich auf die Art und Weise, dass es Wahrheitsansprüche bestimmter Personen gibt, und dann gibt es eine Richterfunktion. Und diese Richterfunktion wäre eigentlich vorgesehen dafür, dass Wahrheitsansprüche sozusagen geprüft und eingeschätzt und beurteilt werden. Aber die Pointe der Ringparabel ist, wenn ihr diesen Typus von Problem habt, wenn ihr mit solchen Grundlagen, mit einer solchen Konfliktlage zu mir kommt, dann muss ich mein Urteil suspendieren. Ich kann unter diesen Umständen nicht antworten, weil das Problem von der Art ist, dass es dem Wahrheitsanspruch und dem Gerechtigkeitsanspruch nicht entsprechend entschieden werden kann. Nicht? Das habe ich ja gesagt, Historisierung des Problems und da auf der anderen Seite, also Historisierung im Sinn von Zurückbezug auf die einzelnen Gründe und dann aber auch eine Suspendierung im Hinblick auf ein Urteil, das erst der letzte, der höchste Richter machen muss. Gut, genug zur Erinnerung an diese Tendenz der Lessing-Typ, des Lessing-Typs von Umgang mit Toleranz. Es ist nun meine Auffassung, die ich so implizit gesagt habe, aber noch nicht in dieser Weise sozusagen deutlich gemacht, dass das eine verhängnisvolle Tendenz im Umgang mit Toleranz unter dem Aspekt von Wahrheit ist, nämlich dass an dieser Stelle eine Tendenz zum kümmern wir uns nicht um Geltungsansprüche, Relativismus, Skepsis, solche Dinge nahegelegt werden, also eine Desensibilisierung gegenüber von Geltungsansprüchen, die letztlich, wenn ich es sozusagen jetzt ein bisschen dramatisch aufbaue, die letztlich dazu führt, dass man wichtige Funktionen einer Gesellschaft nicht mehr wirklich verteidigen und vertreten kann. Und zwar also das als eine Tendenz im liberalen Lager, die quasi postwendend, und das ist genau das Problem daran, die postwendend eine konservative, orthodoxe, an Wahrheit appellierende Position auf den Plan ruft, die mit dem Finger auf die liberalen Einstellungen zeigt und sagt, ihr könnt ja nicht einmal eure eigene Sache verteidigen, ihr habt nichts, wozu ihr wirklich stehen könnt. Also wenn ich den Lessing-Typ durchmache, dann komme ich letztlich drauf, dass diese schönen Worte, nämlich sie sind die geschicktesten und jene, die den größten Erfolg haben, weil sie sich nicht ablenken lassen durch diese Orthodoxie, dass das zwar ein Versprechen ist, das durchaus plausibel ist auch, und also man kann es, wenn ich es an einer Stelle quasi sagen wir mal karikaturesk zuspitzend sage, es ist eine alte Weisheit, dass erfolgreiche Handelsunternehmen sich nicht darum kümmern, was für religiöse Überzeugungen die Personengruppen haben, denen sie irgendwas verkaufen. Ja? Also für ein liberales, globalisiertes Wirtschaftssystem ist es ausgesprochen hilfreich, an diese Sachen sich nicht zu kehren. Und insofern hat der Lessing vollkommen recht, dass er sagt, die haben sich entwickelt als ausgesprochen erfolgreich. Das ist eine kluge, es ist sozusagen eine kluge und effektive Art und Weise, mit dieser Art von Problemen umzugehen. Mein Einwand ist, und das ist tatsächlich auch motiviert aus einer Situation, die in der gegenwärtigen globalisierten Welt auch nur allzu deutlich ist, dass wenn sich die Verteidigung der, ich sag's jetzt mal, westlich-liberalen Rechtsordnung darauf beruft und darauf alleine beschränkt, dass sie halt so erfolgreich ist, wie sie ist, wir möglicherweise philosophisch ein bisschen im flachen Wasser uns befinden und das dann doch eher mit der Weltbank zu tun hat als mit dem Nachdenken. Daher wollte ich, das ist sozusagen ein wichtiger Punkt, hier Kritik an dem Lessing-Typ von Liberalismus und Toleranzmotiv anzubringen. Dazu habe ich nun, und das, Sie haben es ja gemerkt, ist etwas, was mich sagen wir, sehr beschäftigt und was, ich sage es Ihnen dazu, was Sie in der, wenn Sie jetzt Literatur zu Toleranz lesen, eher nicht hören. Insofern kriegen Sie hier nicht wirklich einen repräsentativen Querschnitt über die gegenwärtige Toleranzdebatte. Ich werde versuchen, noch ein bisschen etwas im Rest dieses Semesters Ihnen hier an Material mitzubringen. Aber mein wichtiger Punkt ist, dass sich in der Philosophie von Davidson, also Quine Davidson, Motive verbergen, die es einem möglich machen, wenn man aus dem Thema Wahrheitsfindung herkommt, eine Einstellung zu vertreten, die, sagen wir, Toleranz mit Insistenz verbindet, um es ganz allgemein zu sagen, die also ein Verhältnis versucht zu beschreiben zwischen der festzuhaltenden Überzeugung, also eine Einstellung, die einen in die Lage versetzt, zu sagen, ich bin jemand, der bestimmte Überzeugungen festhält und nicht relativiert und diese Nichtrelativierung aber nicht in den Dogmatismus gleiten lässt. Da haben wir viel darüber gesagt. Ich sage ein bisschen noch etwas weiter, aber ich will eine dritte Bemerkung dazu machen, und das ist die Bemerkung des Übergangs zu Rawls, denn, also ganz allgemein vorweg gesagt, das Faszinierende, eine der faszinierenden Sachen von Rawls besteht darin, dass er jetzt einen anderen Typus von Bild bringt. Der Davidson-Typus ist orientiert an der Radical Translation, nicht an der Dschungelsituation, Dschungelsprache. Es ist interessant, dass es sich an der Stelle sehr schön ergibt, dass man diese plastischen Bilder, diese Gedankenexperimente hat, nach denen man geht. Nicht? Das ist eine Art von Philosophie, die sich an der Stelle aufdrängt. Rawls hat eine nochmal andere Idee, ein Gedankenexperiment, auf das ich dann auch zu kommen werde. Aber das Motiv, ein ganz klares Motiv, das Rawls dabei hat, ist, dass er sagt, ich beginne das nicht unter dem Aspekt Wahrheit, sondern ich beginne es unter dem Aspekt Gesellschaftsphilosophie und Gerechtigkeit. Politische Gerechtigkeit von gleichgestellten Bürgerinnen und Bürgern in einer modernen Gesellschaft. Damit beginnt er das. Das ist das Erste. Also ein Wegrücken von diesem Wahrheitsaspekt, sondern gesellschaftlicher Gerechtigkeitsaspekt. Zweitens aber, und das ist das, was ich gemeint habe, was ganz wichtig ist, zweitens ist er ganz deutlich darüber, dass er sagt, diese Erwägung über gesellschaftliche Gerechtigkeit in modernen Gesellschaften, die kann man überhaupt nicht machen, wenn man nicht ein Wahrheitskonzept hat. Das heißt, Rawls greift nicht wie Lessing das Wahrheitskonzept an. Also für Lessing ist das Opfer beim Versuch, die Religionskriege in ein vernünftiges gesellschaftliches Gefüge zu bringen, ist das Opfer unter Anführungszeichen, ist die Wahrheit. Beim Rawls schaut es umgekehrt aus. Der Rawls sagt, okay, wir sind Post-Religionskriege. Wir haben eine Situation der Divergenz in der modernen Gesellschaft, in der Differenziertheit und Pluralität der modernen Gesellschaft. Darüber reden wir nicht weiter. Unser Problem ist, in dieser Gesellschaft ein Konzept zu kriegen, wie diese Gesellschaft gerecht geregelt wird und wie argumentiert werden kann für Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft. Darüber reden wir. Und damit wir das tun können, brauchen wir den Rekurs auf Wahrheit. Das ist ein wichtiges Feature, das er hier mit einbringt. Was er nicht in seiner Thematik drinnen hat, ist, wie schaut jetzt dieser Rekurs aus? Die Logik der Wahrheitsansprüche, über die habe ich ja lange geredet. Das ist nicht ein Thema vom Rawls. Rawls spricht Rolls spricht sich aber, das ist das Einzige, was ich jetzt mal hier vorwegnehmen möchte, Rolls spricht sich ganz ausdrücklich dafür aus, dass es nicht darum gehen kann, eine moderne Gesellschaftsordnung, also in pluralistischen Zusammenhang, auf Skeptizismus aufzubauen. Es ist nicht möglich, also einen Skeptizismus zur Basis dessen zu nehmen, was wir als einen als unsere Vorstellungen von gerechter Gesellschaft haben wollen. Das heißt, der hat da ein Wahrheitskonzept drinnen und die Aufgabe oder das Interessante jetzt wird auch in weiterer Folge also sein, wie funktioniert dieses gesellschaftspolitische Konzept von Rawls und zwar gerade im Hinblick darauf, dass er versucht, Grundlagen für vertretbare Wahrheits, mit Wahrheitsansprüchen, durch Wahrheitsansprüche fundierte Einstellungen und Auffassungen in unserer Gesellschaft zu skizzieren. Das wird das sein, was uns in dem Semester noch weiter beschäftigt. Um dort noch hinzukommen, bevor ich dorthin gehe, spreche ich noch mal kurz über Diskussion Sommersemester. Da haben wir auch noch einen Beitrag gehabt von der Kollegin im Anschluss an das im letzten Semester, in der letzten Vorlesung Gesagte. Da erinnere ich daran, dass wir am Ende der letzten Vorlesung nochmals, und das ist durchaus ein bisschen absichtlich provoziert von mir, in diese Debatte reingekommen sind, wie viel muss in dem Davidsonschen Zusammenhang Intoleranz mit im Spiel sein, damit man eine sinnvolle Wiedergabe der Wahrheitsposition von Davidson bekommt. Hier ist es, sagen wir mal, ein fast nicht umgehbarer Effekt, dass man, wenn man so einen Gedanken formuliert wie in einer radikalen Interpretation habe ich nur meine eigenen Begriffe, um mit dem, was mir entgegenkommt, etwas anzufangen, dass da die nächste Reaktion, die Antwort, die Replik darauf ist, ist es nicht gerade der prototypische Beschreibung, ist es nicht die prototypische Beschreibung von aufgezwungen, von nicht dem anderen, sozusagen nicht eingestellt auf die andere, also einer Überformung, ist das nicht gerade eine Zumutung, das ist doch alles andere als Toleranz. Und eine schöne Art und Weise, wie das beschrieben worden ist hier drinnen, ist diese Formulierung, ich brauche doch den anderen zum Verstehen. Also gegen meine Darstellung zu sagen, ich stehe vor einer völligen Fremdheit und muss auf mich zurückgreifen, damit ich mir zurechtlegen kann, was da passiert, ist die Gegenposition die, zu sagen, wenn du nicht zugestehst, dass du den anderen brauchst, um daraus etwas zu machen, dann bist du eigentlich ständig in einem eigenen Kreis mit drinnen. Das heißt, dann bestätigt, das ist ja bekannt, wie man sich das sozusagen zurechtlegt. Hin und wieder passiert einem das auch, nicht? Wenn man besonders nutzlose Gespräche führt, dann schauen die ja so aus, dass man mit einer Person redet und versucht, die Person von irgendwas zu überzeugen und die antwortet immer nur das, was sie schon gesagt hat. Nicht? Also quasi versetzen wir es, machen wir einen Rollentausch, versetzen wir uns in die Lage der Eingeborenen im Urwald und stellen uns sowas vor, wie die wie das sind christliche Missionare. Und wenn das christliche Missionare sind, dann ist ganz klar, wiederum karikaturesk, das, was immer die Eingeborenen machen, das ist immer nur so verständlich, dass der Gott der Erlöser denen eine Seele gegeben hat, die jetzt zu befreien ist oder zu erlösen ist. Und die können, was immer sie sagen, ist nur der Hinweis und der Anfang dazu, dass sie so interpretiert werden, dass sie entweder Christen werden sollen oder aber besser jetzt ihr Leben beenden, weil sie sowieso nur Sünde, weil sie sowieso nur Sünden produzieren. Das ist sozusagen die Auseinandersetzung. Und meine Antwort auf diesen Einwand wäre jetzt der zu sagen, ja, ich sehe das ein. Das kann man auch genauso formulieren. Die interpretierende Position braucht die andere Position. Die andere Position ist aber nicht so zu verstehen, da komme ich jetzt wieder auf meinen Punkt zurück, das ist nicht so zu verstehen, dass man sozusagen sinnvollerweise der anderen Person einen Bonus geben könnte, den man selber nicht einlösen kann. Das ist die Schwierigkeit. Ich kann quasi der anderen Person keine Verstehenspunkte geben, ohne, also Verstehenspunkte jetzt sozusagen bildlich gesprochen, so von der Art und Weise, fünf Sachen darfst du machen, die ich nicht verstehe, das akzeptiere ich einmal. Das ist es genau nicht. Das geht gerade nicht. Ja? Ich brauche die andere Person, der anderen Person. Ich muss der anderen Person einen Vertrauensvorschuss geben. Das ist das Principle of Charity, das ist nichts anderes. Ich muss bereit sein, das liegt genau darin, dass ich sage, wenn das verstehbar, wenn das verständlich ist und ich habe bisher nichts in der Hand, was ich als schon verstanden definieren kann, dann muss ich dieser Person einen Vorschuss geben, dass sie etwas tut. Ich muss sie sozusagen als eine Informantin, als eine ein selbst sich entwickelndes Sinnsystem sehen. Und indem ich es als selbst sich entwickelndes Sinnsystem sehe, gebe ich ihr den Vertrauensvorschuss. Aber ich kann jetzt nicht sagen, und das ist die entscheidende Sache, und da insistiere ich drauf, es ist einfach eine schlechte Beschreibung dessen, was da passiert, dass man sagt, wenn ich die andere Person mit Vertrauensvorschuss als ein sich entwickelndes Sinnsystem sehe, dann gestehe ich dir mal fünf nutzlose Aktionen zu, die hat sie frei und sie ist noch immer ein solches sinnvolles System, obwohl ich nicht weiß, was sie jetzt gesagt hat. Also ich bin, wenn ich ihr diese sozusagen fünf Punkte zugestehe, die per Definition Zugeständnisse sind, die ich nicht einbauen kann in die Art und Weise, wie ich auf diese Person reagiere, dann bin ich mit meinem Verstehen ganz einfach nirgendwo hingekommen. Also die fünf Punkte sind nur ein bildlicher Ausdruck dafür, dass ich bereit bin, etwas entgegenzunehmen. Dass ich bereit bin, etwas entgegenzunehmen, liegt allerdings in der ganzen Basissituation. Ich gehe dort nicht hin, um jemanden niederzuschießen, sondern ich gehe dorthin, um Sinnsysteme zu studieren. Ich bin bereit, etwas entgegenzunehmen, und das heißt nichts anderes als, ich brauche die andere Person in diesem Deal. Und wenn ich jetzt aber sage, okay, und in diesem Zusammenhang gestehe ich dir mal zu, dass du einige Sachen tun kannst, mit denen ich nichts anfangen kann, dann ist das zwar eine, sozusagen eine schöne Versicherung, aber es hilft mir nicht einen Schritt weiter. Es hilft mir und auch der anderen Person nicht einen Schritt weiter. Wir bleiben uns sozusagen auf derselben Distanz gegenüber. Um uns anzunähern, das ist der Begriff hier auch anzunähern, um uns gegenseitig anzunähern, brauche ich ein, also wenn man schon davon ausgeht, nicht, dass das andere auch ein Sinnsystem ist, um eine solche Annäherung der Sinnsysteme zu finden, brauche ich eine Flexibilität, ich brauche sozusagen eine Elastik auf meiner Seite. Und diese Elastik besteht nicht darin, dass ich reinspringe auf die andere Seite, sondern dass ich einen sozusagen einen elastischen Sprachgebrauch in mir selber produziere im Hinblick auf auf Verständlichkeit und Nichtverständlichkeit der anderen Person. Diese Elastik des Sprachgebrauchs im Übrigen das, was ich immer wieder ja schon mal gesagt habe, erinnern sich an das nicht bezahlt und nicht bezahlbar. Eine Fähigkeit, Positionen zu beziehen und dazu Positionen zu beziehen, dass man solche Positionen bezieht, das brauche ich an dieser Stelle. Und gut, da mache ich jetzt mal den Punkt. Das eine, was ich noch sagen will und was mir in der Diskussion dann auch deutlicher geworden ist, obwohl es natürlich eigentlich uns allen natürlich unter der Haut steckt, dieses in dem Dschungelbeispiel ist infamer Weise oder hintersinniger Weise noch ein anderes Motiv drinnen. Es ist, also um es schlagwortartig zu sagen, das Prinzip des Imperialismus. Nicht? Also wir haben, und das ist ein Teil der westlichen Geschichte, also der westeuropäischen Eroberung des Globus, mehr oder weniger, wir können nicht einfach unsere Augen davor verschließen, dass wir nicht quasi in der Welt herumspaziert sind und dann überraschenderweise auf Leute gekommen sind, die ganz anders sprechen, sondern wir sind dort mit Schießwaffen aufgetaucht. Wir haben die Begegnung der Kulturen nicht organisiert und nicht durchgeführt im Sinn von Verstehensprozessen, beziehungsweise es ist ja raffinierter. Wir haben zwar die Begegnung der Kulturen mit solchen Verstehensprozessen ständig auch praktiziert, aber diese Verstehensprozesse waren immer eingebettet in Eroberungsprozesse oder in den meisten Fällen in Eroberungsprozesse eingebettet. Und das macht, das will ich an der Stelle sozusagen auch noch deutlich sagen, das macht aus unserer Geschichte, also aus der westlichen Geschichte, das Problem auch so virulent. Also der Hinweis zu sagen, es handelt sich doch eigentlich um westliche Arroganz, nicht? Das war der Punkt. Es handelt sich um eine westliche Arroganz, dass wir dorthin gehen und mit unseren Kategorien an die Sache herangehen. Und das sind nicht nur unsere Verstehenskategorien, sondern unsere technischen Kategorien. Es sind sozusagen unsere Krankheiten, die wir da übertragen und alle diese Sachen. Dieser Hinweis hat selbstverständlich ein Gewicht, ist ganz wichtig. Ich betone das aber deswegen, um auch darauf hinzuweisen, dass es da gefährliche, also wie mir scheint, gefährliche Schlussfolgerungen daraus gibt. Man muss das ernst nehmen. Und wenn jemand kommt und sagt, alles dieses Reden von interkultureller Verständigung ist in Wirklichkeit nur ein Alibi dafür, dass man Leute noch mehr aushorcht, um sie noch mehr unterwerfen zu können, nicht? Das ist ein Gedanke, den ich nicht einfach abwehren kann. Also ich glaube, es ist ein sehr zugespitzter Gedanke. Es ist die Frage,
wem damit geholfen ist und wie adäquat das ist, wenn nur dieser eine Gedanke festgehalten wird. Das ist ein Schwarz-Weiß-Gedanke, nicht? Ich präferiere sagen wir mal mehrfach abgeschaltete Gedanken, aber ein Feature des Problems ist es sicherlich. Das andere Feature aber ist, dass, und das würde ich sozusagen zugunsten des Quine-Davidson-Ansatzes sagen, dass die damit eine Situation getroffen haben, die ganz abgesehen vom Imperialismus, von dem wir nicht ganz loskommen, eine Grundbedingung von Umgang zwischen Menschen erfasst. Und diese Grundbedingung hat etwas mit der Balance von Belastbarkeit, Selbstverständlichkeit und Adaptionsfähigkeit zu tun. Das gibt es lange vor dem, lange vor der imperialistischen Ausbreitung. Und ich sage jetzt noch etwas dazu, einen letzten Hinweis dazu im Hinblick auf US-amerikanische und europäische Philosophie. Das habe ich so deutlich, glaube ich, auch noch nicht gesagt. Das ist quasi aus der Philosophie-Systematik her eher interessant. Es gibt, also ich habe Ihnen das sozusagen aufgerollt aus der US-amerikanischen Diskussion. Es gibt in der interkulturellen Philosophie und in der traditionell europäischen Philosophie Ansätze, die jetzt also schon 150 Jahre mindestens alt sind und die unter dem Titel Hermeneutik laufen. Also die Lehre vom Verstehen, insbesondere auch vom Verstehen von fremdartigen, rätselhaften, weniger bekannten Phänomenen. Das verbindet sich mit der Bibelexegese, verbindet sich dann auch mit Bibelphilologien, kommt aus dem religiösen Bereich mal und ist dann von Dilthey, Heidegger, Gadamer aufgegriffen worden und von dort auch wiederum, das kann man sozusagen jetzt philosophiesystematisch sehen, damit Sie das Bild ein bisschen von der großen Seite haben, da hat es eine interessante Sache gegeben. In der traditionellen Philosophie, also Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer ein Heidegger-Schüler. In der US-amerikanischen Tradition, die ich Ihnen gebracht habe, Quine, Davidson, Rorty. Rorty hat etwas einigermaßen Synthetisierendes an dieser Stelle gemacht. Rorty hat die Motive von Davidson genommen und sie an den Gadamer angehängt, um das sozusagen so schnell zu sagen. Rorty, der beide diese Traditionslinien aufgegriffen hat und hat darauf hingewiesen, glaube ich zu Recht, wie sehr man dabei synthetisierend, vermischend umgehen sollte, ist noch eine andere Geschichte. Aber er hat darauf hingewiesen, dass in diesen Davidson Ansätzen im Prinzip Wesentliches von dem, was in der Heidegger-Gadamer-Linie drinnen ist, enthalten ist. Und ich sage es Ihnen jetzt mal traditionell philosophisch über Heidegger-Gadamer. Da ist der Terminus technicus hermeneutischer Zirkel. Und wenn ich mich erinnere an ziemlich den Anfang meines Studiums, dann habe ich denselben Widerstand, den ich von Ihrer Seite höre, habe ich selber auch vertreten und darüber nachgedacht im Zusammenhang mit der Interpretation von Heideggers Sein und Zeit, die wiederum auf Dilthey sozusagen zurückgeht, wo Heidegger vom hermeneutischen Zirkel spricht. Und der wichtige Punkt, den er an dieser Stelle definiert, ist zu sagen, ich kann etwas anderes nur verstehen, wenn ich meinen eigenen Verstehenshorizont einsetze. dass ich kann nicht, es ist einfach nicht so, dass Verstehen von der Art und Weise zu betrachten ist, dass wir sind jetzt hier in einem Raum, es öffnet sich die Tür, es kommt eine andere Person, es kommt sozusagen eine andere Person herein, ich nehme die andere Person wahr, ich habe sie noch nicht gekannt, es ist eine neue, fremde Person und sie ist jetzt Teil dieses Raumes. Ne? Das ist ein, das ist sozusagen ein Muster, nicht? Wenn man sich, nehmen Sie jetzt Personen und Ideen, ja? Eine Person, die ich noch nie gekannt habe, kommt hier rein, setzt sich hin und ich kann akzeptieren, das ist eine neue Person, ich habe sie noch nie gesehen. Sie hat jetzt die Zahl der hier in dem Raum Anwesenden hat sie jetzt vermehrt. So ähnlich gibt es eine Versuchung zu sagen, das geht mit Ideen auch so. Ja? Ich finde in der Buchhandlung ein Buch, ich habe den Titel noch nie gehört, ich habe den Autor noch nie gehört, ich lese das Buch und jetzt habe ich weitere Ideen. Jetzt habe ich sozusagen neue Ideen, jetzt verstehe ich mehr, weil ich neue Ideen, weil ich Ideen hinzugefügt habe. Das ist falsch. Das ist falsch, was sich allein schon an der Stelle zeigt, dass wenn hier die Türe aufgeht und es kommt eine Person herein, ich verstehen muss, dass das eine Person ist. Also wenn zum Beispiel, es lassen sich viele Dinge, viele Situationen vorstellen, dass da was reinkommt und wir fragen uns sehr, was das ist. Wir fragen uns sehr, was das ist und an der Stelle wären wir quasi vor der radikalen Interpretation. Nicht? Die radikale Interpretation dessen, wenn wir quasi konfrontiert sind mit der Frage, was ist es, was jetzt da reinkommt, dann geht es auch an dieser Stelle nicht anders, als wir brauchen unseren Verstehenshorizont. Wir müssen zurückgreifen auf das, was wir schon verstehen, um eine Reaktion produzieren zu können. Nämlich, ich meine, wir müssen zum Beispiel, wenn wir uns abgestoßen wegwenden, wäre ja eine Möglichkeit, ist das auch eine Reaktion, übrigens natürlich auch eine Reaktion aufgrund eines Verständnisses, aber keine Reaktion, die auf Kommunikation aus ist. Also das ist, diese Reaktion wäre so ähnlich wie wenn hier, wenn sozusagen ein Feuer ausbricht, nicht? Und wir reagieren auf das Feuer aufgrund unseres Verständnisses, was uns das Feuer machen kann, und laufen sozusagen weg. Wir werden an dieser Stelle nicht sagen, dass wir das Feuer verstehen, sondern wir reagieren auf das Feuer. Wenn wir auf dieses Fremdartige so, gerade dann, wenn wir auf dieses Fremdartige so reagieren wollen, dass wir es verstehend beantworten, müssen wir ihm die Höflichkeit zuerkennen, die Höflichkeit sozusagen und die und auch die Positionsgebundenheit vorgeben, dass wir ihm quasi zugestehen unsere Reaktion auf es. Ja? Also das wäre quasi, das ist jetzt zugegebenermaßen ein bisschen doppelt gemoppelt, aber ich würde das vertreten. Es ist genau unfair, dem, was wir nicht verstehen, nicht zu erkennen zu geben, dass wir es nicht verstehen. Es kann ein Gebot der Diplomatie sein, aber es ist sicherlich kein Gebot der Interaktion zwischen Sinnsystemen, der anderen Person nicht zu erkennen zu geben, dass das, was da kommt, in Wirklichkeit von einem selber her sozusagen unverständlich ist, beziehungsweise einen Gesprächsabbruch bedeutet.